Was tun gegen Vorurteile? Pufi im Gespräch.
Herzlich willkommen zu unserer Reihe Was tun gegen Vorurteile? Heute ist Sufeina Hamed bei uns zu Gast. Hallo, ich freue mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns über die Auswirkungen von Vorurteilen in unserer Gesellschaft und was wir dagegen tun können, zu sprechen. Sufeina Hamed ist Psychologin, Illustratorin und Comiczeichnerin. Sie war in verschiedenen Organisationen und Projekten involviert, unter anderem die Junge Islamkonferenz. Und seit 2017 ist sie hauptberuflich Illustratorin und Comiczeichnerin. Diese Workshops und Vorträge an zur Nutzung und Zusammenspiel von Kultur und Kunst im interkulturellen Dialog, aber auch mit Jugendlichen und anderen Personen direkt als Empowerment-Workshops gegen Rassismus. Und Sie sind auf jeden Fall eine ausgewiesene Expertin im Bereich der Vorurteilsprävention und deswegen haben wir Sie hier eingeladen heute.
Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sie beschäftigen sich ja in Ihren Comics mit Diskriminierung und Vorurteilen und tun dies auch in den Workshops mit Jugendlichen. Was machen denn Diskriminierung und Vorurteile mit Menschen?
Das ist eine sehr, sehr weite Frage. Auch die Antwort kann sehr, sehr weit gefächert sein, je nachdem, auf welchem Level wir sprechen. Zum einen, wenn wir auf Individuumslevel gehen, also ganz emotional, ist das natürlich einfach verletzend. Das ist, man fühlt sich nicht gleichwertig, man fühlt sich nicht, also es ist oft die Menschlichkeit wird einem abgenommen, wenn Stereotype über einen gestülpt werden sozusagen. Im Extremfall kann es sogar zur Belastung mentaler Gesundheit kommen. Also viele Menschen haben andere Stresssymptome durch Rassismus. Aber auf sozusagen sozialer Ebene ist es natürlich letztendlich so ungerechte Behandlung. Also es ist, wir haben nicht die gleichen Chancen. Es ist eine unfaire Behandlung und das wiederum führt natürlich zu einem feindseligen oder ablehnenden Nebeneinander, ich sage jetzt mit Absicht nicht miteinander, in der Gesellschaft. Also da entstehen ganz viele Dynamiken allein aus diesem einen Konstrukt, aus der Diskriminierung entstehen ganz viele Dinge, die uns alle dann betreffen. Und was ich persönlich immer am wichtigsten finde, abgesehen von diesen Dingen, ist dieses es lenkt von eigenen Zielen ab. Also sich damit auseinanderzusetzen, sich immer wieder zu erklären und zu verteidigen. Und das lenkt davon ab, was man eigentlich wirklich im Leben erreichen will. Da gibt es in der Psychologie ein ganz spannendes Phänomen, das nennt sich Stereotype Threat. Und das ist das Phänomen, dass man aus Angst, einem Stereotyp gerecht zu werden, selbst dieses Stereotyp, also diese Prophezeiung erfüllt, die einem auf einen zukommt. Das heißt, das kennt man zum Beispiel aus also Thema Gender, wenn Frauen gesagt wird, die sind nicht so gut in Mathe, den Test werden sie nicht so gut bewerkstelligen, weil sie eine Frau sind, dann werden die Frauen auch schlecht in den Test, dann, weil man ihnen das immer wieder sagt. Also das ist etwas, was man eben im Alltag immer mitnimmt, wenn man mit Diskriminierung und Vorurteilen konfrontiert ist, dass man immer diesen Vorurteil nicht entsprechen will und dadurch einfach viel mentale Energie verschwendet und sich eigentlich immer wieder nur unter Beweis stellen will und muss. Also wie Sie sehen, ganz, ganz breite verschiedene Effekte, die Diskriminierung und Vorurteile ausmachen.
Ja, interessant ist ja, dass Sie auch gerade gesagt haben, das hat nicht nur Auswirkungen auf die von Vorurteilen betroffene Person, sondern eben auf die gesamte Gesellschaft, weil sie wirklich verhindert, dass ein Miteinander entstehen kann, sondern ein Nebeneinander und sich viele Dinge dann auch in der Self-Fulfilling Prophecy negativ erfüllen. Genau. Wir haben ja bestimmt auch schon selbst bedauerlicherweise Vorurteile erlebt. Wie gehen Sie damit um? Welche Coping-Mechanismen haben Sie?
Also eine, die man eben mit der Zeit erlernt, ist, dass man sich seine eigene Bubble, seine eigene Blase sozusagen bildet. Das heißt, ja, ich habe Vorurteile erlebt in verschiedener Art. Also natürlich einmal ganz individuell im Alltagsrassismus spricht man davon. Also ganz in meinem Alltag, dass mir, je nachdem, welchem Kontext ich bin, meine Expertise abgesprochen wird oder dass ich mit einer anderen Haltung, dass mir Menschen mit einer anderen Haltung begegnen. Das sind Dinge, die ich, so gut es geht, den kann ich ein bisschen umgehen, dadurch, dass ich wähle, in welchem Kreis ich mich aufhalte, mit welchen Freunden, in welchem beruflichen Kontext ich mich aufhalte. Und das als Selbstständige natürlich habe ich da den Vorteil, wählen zu können, wo ich arbeite. Das heißt, das habe ich eben mit der Zeit mir aufbauen können. Und das kann man eben als junger Mensch zum Beispiel erstmal nicht. Das ist dann mit der Zeit, weiß man, okay, da halte ich mich gerne auf, da eher nicht. Und dann gibt es aber den anderen Teil, dieses Vorurteile auf systemischer Ebene. Also ich habe immer noch schlechtere Chancen, eine Wohnung zu finden oder einen Job zu finden. Es gibt ja da Studien zum Beispiel, die beweisen, dass eine Frau mit Kopftuch jetzt ganz speziell viermal so viele Bewerbungen schreiben muss, bis sie einen Job bekommt. Ich selbst habe damals 97 Bewerbungen geschrieben, trotz sehr gutem Abitur, sehr gutem Uni-Abschluss und viel praktischer Erfahrung. Und das ist das größte Problem an diesem Ganzen ist, dass man es nie beweisen kann. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich kann nicht schwarz auf weiß sagen, ich wurde da diskriminiert. Aber in dem Verhältnis, in Relation zu anderen Menschen, die entweder Ähnliches erlebt haben oder also die ähnlichen Kontext oder ähnliche Merkmale haben wie ich, versus den Menschen, die weiße Deutsche aus der Mehrheitsgesellschaft sind, da erkenne ich den Unterschied auf großer Ebene. Und da kann ich sagen, okay, da läuft etwas falsch, da habe ich nicht die gleiche Behandlung erlebt. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Also dieses Systemische ist teilweise frustrierender, weil ich es nicht in der Hand habe. Ich kann daran wenig arbeiten. Ich kann, ich bin da sozusagen ausgeliefert einem System. Und da versuche ich, wie gesagt, eher das andere zu verarbeiten, indem ich durch meine Bilder natürlich Dinge ganz, ganz speziell verarbeite, auch andere Menschen und mich gegenseitig empower mit Menschen aus meiner Community oder Menschen, die Ähnliches erleben. Und wie gesagt, indem ich mich in Orten aufhalte, in denen so etwas weniger vorkommt.
Ich frage mich so, was ist die Ursache von diesem strukturellen Rassismus und dieser strukturellen Benachteiligung? Und wie kann man das angehen?
Das ist die Königsfrage, also beide eigentlich, woher kommt es und wie kriegen wir es wieder weg? Woher kommt es, ist halt eine ganz lange historische Entwicklung, also angefangen vom Kolonialismus bis hin zu, keine Ahnung, hier in Deutschland speziell Arbeiter, die man sich aus dem Ausland geholt hat. Also da spielen ganz viele, viele historische Prozesse spielen da, also Jahrhunderte von Prozessen spielen da rein. Deshalb ist es so schwer, diesen Rassismus wegzukriegen, weil er so tief in uns drin steckt. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal sagen, dass speziell Rassismus hat selten was mit Absicht zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man gemein ist oder dass jemand jemand nicht mag oder dass man bösartig ist oder böswillig ist. Das sind, wie gesagt, ganz, ganz tief verwurzelte Prägungen, die wir haben gegenüber Menschengruppen. Und die zeigen sich halt in verschiedenen Arten. Also manchmal ist es sehr subtil und sehr unbewusst, wie ich auf jemanden zugehe oder was ich auch von jemandem erwarte. Zum Beispiel erwarte ich von jemandem, dass er gute Deutschkenntnisse hat oder dass er einen hohen Bildungsgrad hat oder nicht. Bis hin natürlich zum Extremfall, dass ich mit Gewalt auf jemanden zugehen. Und das ist eben der Extremfall. Das ist zum Glück eher selten, aber der ist eben da. Also Rechtsextremismus ist natürlich da. Das ist aber sozusagen das Ende vom Spektrum. Das war jetzt die Frage nochmal. Wie kriegt man es weg? Natürlich erstmal ganz viel. Also der Idealfall ist, dass wir die Struktur irgendwie ändern. Dass wir gucken, okay, wo haben wir überall der klassische Name weißer deutscher Mann an der Spitze, wie können wir da an Vielfalt reinbringen, an den Spitzen von Entscheidungsträgern, relevanten Institutionen, von Regierungen, also wie können wir da Vielfalt reinbringen, damit es von oben nach unten sozusagen herab Veränderungen gibt, dass wir Gesetze entwerfen, Regulierungen entwerfen, die sicherstellen, dass Minderheiten geschützt sind und dass Minderheiten auch gehört werden und dadurch ein Austausch stattfindet und dadurch eben der Rassismus durch den Austausch entsteht. Das ist ja dieses Thema Kontakthypothese. Also wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir Menschen treffen, die anders denken oder die wir vermuten, dass sie dem in Anführungsstrichen anderen zugehören, dann zerfällt diese ablehnende Haltung gegenüber. Dann haben wir viel mehr Möglichkeit, uns mit der Gruppe der in Anführungsstrichen anderen auseinanderzusetzen. Und die andere Methode ist natürlich, das Individuum jeweils zu anzusprechen, beziehungsweise einen Menschen, der Vorurteile hat oder Diskriminierung hat, da zur Reflexion anzuregen. Das ist natürlich der mühseligere Weg, weil ich denn weil ich eben so viele Menschen erreichen muss, dass sich was ändert. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es da ein, wie nennt man das, ein Vervielfachungsprozess. Also wenn ich eine Person erreiche, die erreicht wiederum andere und die erreicht wiederum andere. Und das ist eben der Weg, den ich gehe zum Teil, dass ich versuche, Menschen ganz individuell zu erreichen, dass ich sie versuche, durch grafische Geschichten, also das Geschichten erzählen ist mein Tool, dadurch bekomme, dass sie empathisch gegenüber einer Minderheit stehen, dass sie sozusagen Einblick in die Welt dieser Minderheit kriegen, dass sie Einblick in die Vorurteile und Diskriminierung kriegen, die Menschen erleben und dadurch eben Verständnis schaffen. Und ich hatte Gott sei Dank in den letzten Jahren viele gute Erfahrungen damit gemacht. Also Menschen kamen auf mich zu und sagten, na, sie hätten das niemals gedacht, dass das so ist. Und das hat ihr Weltbild gerade geändert, also ihren Blick auf die Gesellschaft geändert. Und das ist für mich das Wertvollste an meiner Arbeit, dass Menschen eine andere Perspektive bekommen auf dieses Thema.
Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wie kann man einen Perspektivwechsel erzeugen? Wie kann man aus seiner eigenen Blase, in der ja jeder auch im Alltag lebt und das ist ja auch nicht immer nur schlecht, aber wie kann man es trotzdem schaffen, dass man nicht darin versinkt und trotzdem diese Perspektive anderer Personen einnehmen kann? Das ist die ganz große Aufgabe. Und Sie machen das jetzt mit Geschichten und Ausstellungen, aber Sie machen es auch in Workshops mit Kindern und Jugendlichen oder eher Jugendlichen, älteren Jugendlichen. Und haben Sie da noch ein Beispiel, wie kann man diese wirklich ganz direkt erreichen? Also wie schaffen Sie es überhaupt, dass die erstmal zu Ihren Workshops kommen?
Also es gibt verschiedene Workshops, die ich anbiete. Es gibt zum einen die Workshops von Menschen, die Rassismus erfahren und dadurch durch das Zeichnen das verarbeiten. Und dann gibt es die Chance, eben zum Beispiel durch Ausstellungen an Menschen zu kommen, die nichts mit dem Thema zu tun haben und die sozusagen ein bisschen zu überraschen. Das passiert, wenn meine Ausstellungen vor allem im öffentlichen Raum stattfinden. Also zum Beispiel in Bibliotheken hatte ich schon öfter Ausstellungen. Und da ist meistens noch ein Vortrag angeknüpft, eine sozusagen Ausstellungseröffnung. Und das Spannende ist dann zu sehen, wenn Menschen in die Bibliothek kommen, einfach um sich ein Buch auszuleihen und dann sozusagen auf die Bilder stoßen und dadurch sozusagen ein Kontakt entsteht, der gar nicht gewollt war, also gar nicht beabsichtigt war. Das ist immer der spannendste Moment, weil meistens die Menschen, die ganz bewusst zu einem Workshop von mir kommen, die sind entweder schon sensibilisiert oder die haben schon eine bestimmte Perspektive auf dieses Thema. Sehr selten kommt es vor, dass jemand kommt mit dem Bewusstsein, dass man selbst ein Vorurteil hat und das ganz, ganz klar reflektieren möchte. Und diese Menschen schätze ich am meisten, ehrlich gesagt. Also wenn jemand selbst von sich sozusagen sich erwischt dabei, dass er oder sie ein Vorurteil hat gegenüber einer bestimmten Minderheit und sagt, okay, das kann nicht sein, dass ich ständig immer, wenn ich jemanden aus dieser Minderheit sehe, dieses Gefühl oder diese Gedanken habe oder diese Annahmen habe, ich muss da mal hintersteigen. Das ist das Unangenehme, das wir alle machen müssen. Und das geht mir auch so, das geht mir auch mit bestimmten Menschengruppen so, dass ich mir denke, so, irgendwie habe ich immer so ein komisches Gefühl. Ich muss das ganz klar angehen, das, was in mir steckt. Und dieses Reflektieren, das möchte ich auch halt gerne anregen.
Ja, wir sind schon fast am Ende. Noch eine Abschlussfrage. Sind Sie denn hoffnungsvoll, was unsere gesellschaftliche Entwicklung angeht, dass wir das irgendwann überwinden können, das Nebeneinander und eher zu einem friedlichen Miteinander kommen können?
Auf jeden Fall. Also ich finde, wenn wir mal davon sprechen, ob wir es irgendwann mal schaffen, friedlich miteinander zu leben, dann klingt das immer so, als ob wir schon feindselig gegenüberstehen. Es ist ja nicht so. Also wir leben ja schon sehr friedlich miteinander. Das ist ja das Schöne. Und ich glaube, eins der wertvollen Dinge, die wir heutzutage haben, sind Medien. Und zwar Medien, die jeder nutzen kann. Wir haben Videos, wir haben nicht nur den Fernseher und nicht nur die Zeitung, die uns etwas sagt, sondern wir können unsere eigenen Medien schaffen und dadurch einen ganz anderen Kontakt zueinander aufbauen. Und das finde ich eben das Schöne. Darin lege ich meine Hoffnung, dass wir dadurch mehr aufeinander zugehen und mehr Verständnis schaffen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg mit Ihrer tollen und sehr wichtigen Arbeit. Und Dankeschön. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank. Dankeschön.